Guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum heutigen Sonntagsmorgen-Gottesdienst. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Und ich werde zum Anfang gerade einen Vers aus der Bibel lesen. Alles kann ich durch Jesus Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Eine mega Verheißung. Weiss jemand, wo es steht? Die Kinder haben den Vers nämlich vor 2 Wochen im Kigo auch gehabt. Mal von den Kindern. Haben wir jemanden, der weiss, wo das steht? Alles kann ich durch Jesus Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ja. Vielleicht von den Erwachsenen, darf ich jetzt einfach rufen? Jawohl, Philipper. 1, 2, 3 oder 4, es hat nicht mehr Kapitel. Jawohl, 4 ist richtig, Vers 13. Genau, dort lesen wir die kräftige Verheißung, dass wir alles können durch Jesus Christus. Nicht selber, wenn wir so super sind, sondern weil uns Jesus immer wieder die Kraft gibt. Überleg dir mal, wann du das letzte Mal wandern bist. Und überleg dir mal, wie hoch der Berg war. So. Und jetzt deine Gefühle beim Aufgehen. Du ein bisschen zurückdenken, wie war das? Weit weg hast du den Berggipfel gesehen. Du bist weit unten und hast dich auf den Weg gemacht. Zuerst super mögen. Das Rucksäckchen dabei gehabt mit Office-Sport und lauter feinen Sachen. Du bist gelaufen, immer weiter. Das Office-Sport war schnell mal verbraucht gewesen. Das Trinken auch. Du hast kein Trinken mehr gehabt, kein Essen und der Berggipfel ist immer noch ein Stückchen weg gewesen. Wie fühlst du dich dann? Ist nicht so leicht, he? Also, dann muss man wirklich ein bisschen kämpfen. Also, entweder kehrt man um, sucht den nächsten Kiosk, wo man wieder etwas Feines posten kann oder so. Oder sucht das Bergbändli. Also, ich kenne viele Sachen, die man sonst machen kann. Als Kind bin ich aber nicht so gerne mitgelaufen. Oder man kann sich sagen, das hebe ich jetzt noch durch. Da oben hat es sicher einen Brunnen, da hat es wieder zu trinken. Da hebe ich jetzt durch, das überwinde ich jetzt, mein Tief. Und wenn man mehrere Leute ist, dann kann man sich Mut machen gegenseitig. Man kann sagen, komm, das schaffst du, jetzt bist du schon so lang gelaufen, das schaffst du den Rest auch noch. Man kann sich auch Mut zureden, gegenseitig. Und kann sich auch Kraft wieder neu schenken lassen. Und heute im Gottesdienst geht es auch darum, wie man eben so Sieg kann erringen. Sieg eben, wenn man etwas kann überwinden kann. Und dann eben auch lässig ist, wenn man es schafft. Also wenn man das überwunden hat, das Tief in der Hälfte vom Berg, oder? Und man geht ganz rauf. Hey, weißt du, wie cool, wenn du oberst bist? Du schaust um und du siehst das ganze Panorama. Gut, wenn du Pech hast, ist es vielleicht neblig oder so, aber an das denken wir jetzt nicht. Also du siehst das Ganze und sonst schaust du eine Postkarte an, wie es ausgesehen ist. Aber es ist genial, wenn man auch nachher wirklich etwas erreicht hat und das löst auch irgendwie etwas in einem aus. Man merkt, hey, das habe ich geschafft, das ist gegangen. Und es gibt mega Freude. Und man sieht die Freude nicht immer eben so, wenn man in der Mitte steht und dann kann man sich gegenseitig helfen, Mut zu reden oder zu singen, wenn man mag. Gut, der Berg drauf ist vielleicht ein bisschen schwierig. Heute Morgen laufen wir ja nicht gerade den Berg drauf und darum glaube ich, können wir dann an Mut und Kraft zu singen. Ich will gerade die Lobpreisgruppe führen bitten. Wir singen miteinander. Wir wollen einander sagen, der Herr ist gut. Aber ich will zuerst noch beten. Genau. Weil warum wir da sind, das ist ja nicht einfach, weil wir uns nur Kraft und Mut zusingen und zureden, sondern wir wollen wirklich bewusst auf Gott hören. Wir wollen ihm auch die Ehre geben. Wir wollen für ihn singen. Und das gibt eigentlich auch wieder Kraft und Mut. Und wir wollen ihn, Jesus, wir wollen Gott einfach begrüßen da. Mit ihm reden auch gerade jetzt. Ich bitte die mögen aufstehen zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen geholfen hast, daher zu kommen. Du weißt, für wen es eine grössere Überwindung war und für wer das einfach lässig war, aufzustehen zu kommen. Danke, dass du weißt, was uns jetzt auch noch beschäftigt, was uns Mühe und Sorgen macht, was uns aber auch freut. Danke, dürfen wir alles einfach zu dir bringen. Danke, dass du so gross bist, dass du uns immer wieder neue Kraft gibst, auch dort, wo wir nicht mehr mögen. Dass wir auf dich schauen können und auf dich hören können, jetzt auch heute Morgen. Danke, dass du überall bist auf dieser Welt, wo die Leute jetzt zusammenkommen und vor dir stehen. Danke, dass du so ein gewaltig grosser Gott bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch besonders denen nahe bist, die nicht da sein können, die vielleicht krank sind, die heim oder sonst weg. Ich bitte dich, dass du einfach ganz besonders jetzt nahe bei ihnen bist und sie deine Gegenwart auch dürfen spüren. Und ich bitte dich für deine Führung, für deine Leitung, für den Gottesdienst. Du sollst einfach gross werden und ja, wir erwarten auch dein Reden, deine Berührung, dass du uns berührst auch in dem Gottesdienst. Ja, du bist gross. Amen. Der Herr kommt bald, haben wir gesungen. Das ist auch so ein Ziel, das wir haben, dass wir wissen, dass wir mal bei Gott werden sein. Auch wenn wir da manchmal Höhen und Tiefen durchleben, wir werden bei Gott sein, der wird bald kommen. Und bald kommt auch die Predigt von der Angelika, aber ich tue zuerst noch beten. Auch, dass du ganz besonders gesegnet bist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, dass du bald kommst, dass du uns so eine Perspektive gegeben hast ins Leben hinein. Und danke vielmals, dass du jetzt auch besonders bei der Angelika gewesen bist, wo sie am Vorbereiten war, dass du zu ihr geredet hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du wirklich jetzt durch sie zu uns redest, dass du dir die richtigen Worte gibst und dass du unsere Herzen weit auftust, dass wir auch dürfen dich hören, dass wir dürfen dein Reden an uns anlassen und dass du in unseren Alltag hineinreden kannst. Ja, dir sage ich Lob, Preis und Dank. Amen.
Vom Wandern hat Barbara vorher gesagt, wir sollen da überlegen. Ich glaube, jeder ist schon mal gewandert, oder? Das kann sich irgendwie in der Schweiz wie jeder vorstellen, so einen langen Marsch. Und gerade als Kind mag ich mich gut erinnern. Wir sind immer gewandert. Wir haben nichts anderes gemacht als wandern. Also wir sind jede Ferien gewandert und am Sonntag, wenn es irgendwie gegangen ist, sind wir auch noch gewandert. Und wir sind immer gelaufen. Und Bülach, ich weiss nicht, wahrscheinlich noch niemand tätig gewesen von euch, aber Bülach ist so im Loch unten und rundum hat es Hügel. Und man muss immer bergauf. Man muss immer bergauf. Und das hat meine Mutter super cool gefunden und ich könnte euch vorstellen, wie ich es gefunden habe. Aber man muss einfach mit. Lustigerweise gehe ich heute gerne wandern. Und ich gehe gerne auf den Hügel auf und ich bin froh um die Erfahrung von meiner Jugend, dass meine Mutter so pickelhart war und gesagt hat, und du kommst jetzt mit, weil dann habe ich etwas erlebt. Nämlich, dass es sich lohnt. Nämlich, dass sich Anstrengung auszahlt. Dass sich's auszahlt, wenn man den Weg unter die Füße nimmt und auflatscht. So hat das so geheissen. Damit man nachher runterschauen kann. Und runterschauen tue ich heute noch schaurig gern. Das finde ich einfach cool. Inzwischen hat sie auf jeder Hügel auf irgendein Bändchen. Aber ich finde es nach wie vor nicht das Gleiche, wenn ich raufgefahren bin, wie wenn ich raufgelaufen bin. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Es gibt gewisse Hügel, da laufe ich auch nicht mehr so gern rauf. So. Aber es ist etwas anderes, da geben wir mir sicher recht. Wenn man nachher runterschauen kann und sagt, wow, und ich habe es geschafft. Ich habe den Berg bezwungen. Ich habe es geschafft. Und ich fange heute eine Predigtreihe an. Der Björn hat seine Predigtreihe. Ich habe jetzt eine eigene Predigtreihe, die ich anfange. Und zwar ist so ein bisschen das, was ich durchzieht durch meine Predigt in den letzten Jahren, ist Überwinder werden. Also wie wird ich ein Gotteskind, das ich überhaupt Voraussetzungen schafft, für als Überwinder zu leben? Dann Überwinder sein und jetzt Überwinder bleiben. Weil das ist dann oft das, was uns herausfordert. Und ihr wisst noch, die Predigtreihe von der Wanderschaft durch die Wüste, das ist so ein bisschen, wie ich dann das festige, das Überwinder sein. Und jetzt, wie bleibe ich es denn? Wie bleibe ich es denn bis zum Ziel? Irgendwo hat es geheißen, hätte ich. Wo hast du denn heute den Klickser? Ah, da unten. Okay. Ist die Pressbox schon am Laufen? Gut, super. Und ich habe die Predigtreihe, deren sage ich jetzt, unterwegs zum Ziel. Das Ziel erreichen. Wie man ein Überwinder bleibt. Wie erreichen wir das Ziel? Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, einmal mit dem Herr im Himmel ein Fest zu feiern. Das ist das Ziel. So in die Vollkommenheit hineinzukommen, in das Paradies hineinzukommen. Das ist unser ultimative Ziel. Wir haben da schon da unten Ziel, weil wir verschieben ja nicht alles einfach aufs Paradies. Um das geht's nicht. Wir wollen schon da unten ein erfülltes Leben leben. Und immer mehr Erfüllung zu erleben im Leben, innen, jetzt, da im Alltag. Das ist für mich genau so ein Ziel. Weil ich glaube, dass wir als Überwinder genau dorthin kommen, dass wir immer mehr Erfüllung erleben in unserem Alltag. Sei das Erfüllung mit Freude, mit Kraft, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Glauben, mit Vertrauen, mit Ruhe, mit Gelassenheit. Das ist genau so ein Ziel vom Überwinder bleiben. Und ich werde so in einer Abfolge verschiedene Menschen in der Bibel anschauen mit euch. Heute ist Esther dran. Ich fange mit der Esther an und ich denke, dass viele von euch die Esther kennen. Wie übersteht man die Berge in unserem Leben? Weil ich muss euch sagen, in der Regel gibt es im Leben kein Bähnli. In der Regel können wir nicht einfach ins Bähnli hocken im Leben und dann bringt es uns über die Schwierigkeiten hinweg. Normalerweise müssen wir die Schwierigkeiten irgendwie selber bezwingen. Die Esther ist eine besondere Frau. Die Esther hat ganz besondere Lebensumstände. Und zwar lebt sie ungefähr 100 Jahre, nachdem Israel wie gar nicht mehr existiert. Also zuerst ist das Südreich weggeführt worden und dann später ist das Nordreich weggeführt worden, nachher das Südreich auch weggeführt worden. Jerusalem zerstört. Es ist praktisch kein Jude mehr dort. Alle sind vom babylonischen König Nebukadnezar mitgenommen worden auf Babylon. Das babylonische Reich ist inzwischen auch untergegangen. Jetzt herrschen die Perser und ich will mal schauen, wie gross das persische Reich ist zu dieser Zeit von der Esther. Das finde ich recht extrem. Also vom Indus, das ist quasi dort, wo Indien anfängt, geht das über bis nach Griechenland. Plus Afrika. Also es ist ein riesen Reich. Es ist riesig gross. Und in diesem Reich hat es ganz verschiedene Völker. Also muss ich das so vorstellen, dass das zusammengesetzt ist aus ganz verschiedenen Königreichen. Wo halt einfach der König muss am persischen König folgen, ihm muss Steuern zahlen, dass der persische König seine Satrapen hat eingesetzt, so Regionalfürsten, die das verwaltet und die verschiedenen Völker regieren und die müssen folgen. Und da gehört Israel auch dazu. Ihr seht das jetzt auf der Seite, wo steht Phönizia, steht da. Und vielleicht jetzt da, glaubst du da so, irgendwie. Ich weiss auch nicht, welcher Knopf. Gut. Da ist Israel. Esther war weise gewesen. Sie hatte keine Eltern gehabt, aber sie hatte einen Cousin gehabt. Sie hat schon eine Familie in Persien. Sie haben in Susa gelebt. Susa ist ungefähr da. So. Das ist die Winterresidenz vom persischen König. Ist also nicht die Hauptstadt in dem Sinn, sondern so der Winterpalast quasi. So wie Schloss Windsor von der englischen Königin oder irgendwie so etwas. Auf jeden Fall haben sie dort gelebt und der Mordechai, das ist ihre Cousin gewesen, der hat eine Stellung im Palast, in dem Winterpalast. Und dann hat es ein Gelage gegeben, der persische König, der Ahasveros wird er in der Bibel genannt, in den persischen Schriften heisst er Xerxes, das sagt euch vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht in der Schule schon gehört. Der Ahasveros, der hat riesige Feste gefeiert, immer wieder riesige Lage. Der hat Feste gefeiert, die Monate gedauert haben. Kein Witz, wirklich. Es ist auch ganz interessant, dass das Buch Esther ist eines der bestdokumentierten überhaupt von den biblischen Büchern. Man findet ganz viele persische Schriften, wo all die Sachen, die im Buch Esther stehen, die Details genau gleich stehen. Also wir können uns beim Buch Esther zu 100% darauf verlassen, dass das, was dort steht, genau stimmt. Es hat auch viele Daten in der Esther, also so Datums. Und auch die sind durch die persischen Schriften ganz klar bestätigt. Es ist auch interessant, man hat den Palast in Susa ausgegraben. Und auch so die geografischen Begebenheiten, die stimmen völlig überein mit dem, was im Buch Esther beschrieben wird. Das hat mich ganz spannend gedacht. Spielt ungefähr 476 vor Christus. Also eigentlich nicht ungefähr, aber es geht über mehrere Jahre. Also man weiss das so genau. Es geht einfach über mehrere Jahre. So die Hauptereignisse sind 476 vor Christus. Die Esther, wie kommt sie in den Palast? Wie kommt sie zu ihrer Rolle? Der Mordechai ist dabei, wo der König seine Frau verstoßt. Seine Hauptfrau, seine Königin, folgt ihm nicht. Er will, dass sie kommt und sich präsentiert, ziemlich besoffen, an einer besoffenen Gesellschaft. Und sie will nicht. Sie will nicht. Und dann findet er, okay, du folgst mir nicht. Das geht gar nicht. Seine Berater finden auch, wenn das bei der Königin so anfängt, dann hört das niemand mehr auf und keine Frau folgt mehr ihrem Mann. Das funktioniert gar nicht. Die Frauen, die müssen folgen, die müssen wissen, wie das läuft in diesem Reich. Du musst deine Königin verstoßen und dann musst du halt eine neue suchen. Und das macht der König, er verstoßt sie, er hat Vashti geheissen und dann sucht er sich eine neue Königin. Es ist, glaube ich, nicht so dringend, weil zwischen ihnen geht er auf Griechenland, dafür, und macht dort einen Feldzug etwa 3 Jahre. Kommt nicht gut raus, verliert 2 Mal. Und kommt dann wieder zurück und in dieser Zeit sind ein Haufen schöne junge Frauen im Palast versammelt. Esther gehört auch dazu. Die sind 6 Monate in Eselmilch gebadet worden und weitere 6 Monate mit Myrrhe eingerieben worden und. Und der König soll sich jetzt seine neue Frau auslesen. Er geht da eine nach der anderen durch. Eine verschwindet bei ihm mit den Gemächern. Am nächsten Tag kommt sie in ein anderes Harem. Und so kommt dann irgendwann Esther auch mal dran. Und Esther ist es. Esther ist die, die am König sein Herz kann erobern kann. Ups, typisch, gut. Esther bleibt nachher im Palast als Königin. Der König verliebt sich in sie. Der mächtige, riesige König, der verliert sein Herz an das jüdische Mädchen. Sie muss schön gewesen sein. Sie muss aber auch sonst etwas Besonderes gehabt haben, weil ich nehme an, schöne Frauen wird es noch mehr gehabt haben in diesem Riesenreich. Esther hat irgendetwas Besonderes an sich und da muss noch mehr sein. Etwas, was man im Esther-Buch, was ganz spannend ist, ist, der Name Gottes kommt nie vor. Und gleich ist es vollständig klar, dass da in diesem Buch 2 Ebenen sind. Die Ebene von den Menschen, von der Geschichte, die man einfach so lesen, von diesen Beschreibungen. Esther kommt im Palast, der König verliebt sich. Und eine 2. Ebene, eine geistliche Ebene. Eine geistliche Ebene, wo man merkt, dass Gott lenkt. Warum wird der Name Gottes nicht erwähnt in diesem Buch? Das ist, weil die Juden zunehmend und vor allem, wo sie so vertrieben sind und kein Tempel mehr hatten, immer mehr Ehrfurcht hatten vor dem Namen Gottes. Und immer weniger den Namen Gottes wollten aussprechen. Also den Namen Yahweh. Und darum wahrscheinlich, weil das eines der letzten Bücher vom Alten Testament ist, das geschrieben wurde, hat man wahrscheinlich darum das vermieden, irgendwie den Namen Gottes da reinzubringen. Aber es ist total klar in diesem Buch, dass es 2 Ebenen gibt. Und das ist wichtig für uns. Es gibt auch in unserem Leben 2 Ebenen. Es gibt die Ebene, die wir erleben als Menschen, die uns jeden Tag begegnet, wo wir sind, wo unsere Mitmenschen sind, wo einfach so passiert, die Geschichten, die wir erleben. Und es gibt die andere Ebene, die unsichtbare Ebene. Die geistliche Ebene, wo wir oft nicht verstehen, was dort abgeht. Wo wir oft wenig Zugang haben und auch oft vergessen, dass die überhaupt existiert. Die geistliche Ebene, die aber einen enormen Einfluss hat auf unser Leben. Ich würde fast behaupten, viel grösser, wie das wir selber haben. Das ist bei Esther genauso. Wie kann sie das? Sie hat das nicht in der Hand, Miss Persia zu werden. Das kann man nicht steuern. Das hat jemand anderes gesteuert, dass sie dort Königin wird. Als jüdisches weise Mädchen. Dann kommt Esthers grosse Herausforderung. Es wird der neue, wird oberste Beamte, so quasi der 2. Chefsekretär, oder wie man dem sagen will. Chefbeamten vom Ahasverus. Und das ist der Haman. Und jetzt kommt wieder die geistliche Ebene. Der Haman ist ein Nachfolger vom König Agag. Der König Agag ist ein Nachfolger vom Amalek, wo der Gründer ist von den Amalekiter. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, der allererste Kampf, wo das Volk Gottes in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten muss bestehen, ist der Kampf gegen Amalek, gegen die Amalekiter. Das ist der Kampf, wo der Mose die Arme aufhebt und der Hur und der Aaron ihm die Arme stützen, weil jedes Mal, wenn er die Arme runtergehen, verlieren sie. Und wenn er die Arme oben hat, gewinnen sie. Weil sie sind ja nicht Soldaten, sie sind ja Sklaven, oder? Und sie gewinnen den Kampf gegen Amalek und sie sollten dort schon das Volk vernichten. Es klingt nicht ganz. Und das zieht sich durch das Alte Testament durch. Die Amalekiter wollen immer die Juden vernichten und die Juden kommen immer den Auftrag über, oder die Israeliten dort mal noch, die Amalekiter zu vernichten, bis zum David. Und es klingt nie ganz. Der Saul verliert sogar seine Königsherrschaft wegen dem, weil er dort nicht folgt. Er tut den Amalekiter König, den Agag, eben nicht umbringen. Aber der Rest schon. Und jetzt haben wir da plötzlich einen unglaublich mächtigen Mann, also auch der zweite in dem Reich. Ich kann mir vorstellen, dass der noch fast mehr Macht hat wie der erste, der König. Weil der wirklich die täglichen Alltagsgeschäfte bewältigt. Der Haman ist jetzt ein Nachfolger von den Amalekiter. Und als ich so ein bisschen nachgelesen habe, in der jüdischen Literatur bis heute werden Judenhasser bis hin zum Adolf Hitler als Nachfahren von den Amalekiter bezeichnet. Von den Rabbis. Das ist ganz spannend. Ob das jetzt genau stimmt, das ist nicht so wichtig. Es geht um die geistliche Ebene. Dass der Herr es zulässt, dass da ein Mensch zweitoberste wird in diesem Reich, zur Zeit, wo eine Jüdin, höchste Frau ist in diesem Reich, wo einen tiefen, über Generationen gefestigten Hass hat auf die Juden. Geistlicher Hass. Wo ein Gegenspieler ist vom Heilsplan Gottes. Wo aus dem Volk kommt, wo ein Gegenspieler immer war vom Heilsplan Gottes. Will. Was will der Haman jetzt natürlich? Die Juden ausrotten. Und ich bin überzeugt, das hätte er wollen, egal was passiert, er hat immer irgendeinen Anlass gefunden. Weil der Anlass ist nicht die Ursache. Die Ursache ist der geistliche Kampf, wo niemand mehr weiss zu dieser Zeit. Im ersten Moment. Und wahrscheinlich auch, wenn ich euch das jetzt so sage, denke ich, ja, aber hallo. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass der Haman so organisiert, und zwar einfach, weil der Mordechai sich vor ihm nicht verneigt. Wieso verneigt sich der Mordechai nicht vor ihm? Weil es bei den Juden ganz klar ist, dass sie sich nur vor jemandem verneigen, und das ist der höchste Gott. Das hat der Daniel und seine Freunde etwa 60, 70 Jahre vorher schon erlebt. Und haben müssen in den Feuerofen zum Beispiel oder in die Leuengrube. Und der Mordechai bleibt in dieser Tradition und macht das auch nicht. Nur muss er jetzt nicht in die Leuengrube oder in den Feuerofen, sondern der Haman will wegen dem das ganze Volk vernichten, in dem ganzen, gesamten persischen Reich. Und ihr seht, das Reich ist derart gross, es gäbe keine Juden mehr dann. Und Gott könnte seinen Heilsplan nicht fortführen, wenn es keine Juden mehr gibt. Die wilde Erlöser kommt aus dem Stamm Benjamin. Jesus folgt direkt nach Generationen auf den David. Und an dem hält der Herr fest. Das ist die geistliche Komponente. Und der Mordechai, der sieht das Dekret. Es gibt so ein Dekret. Am 13. von dem Monat Adar sollen im ganzen Land alle Juden hingerichtet werden. Und sie sollen plündert werden und der Schatz soll nachher zum König in die Schatztruhe kommen. Er hat gerade einen Feldzug hinter sich, der wird das Geld gut können brauchen. Darum stimmt der König auch zu. Das weiss man, dass der Ahasveros, der Xerxes aus der persischen Literatur, weiss man das gut, der war so ein wankelmütiger Mensch gewesen. Der war eigentlich völlig triebgesteuert gewesen. Und so hat ihn der Haman ganz gut umgebracht. Der Mordechai sieht das als Palastmitarbeiter. Und er gibt der Esther Bescheid. Esther, du musst etwas machen. Esther, du musst etwas machen. Esther findet zuerst, ja, hallo, das kann ich doch nicht. Ich bin schon seit einem Monat nicht mehr beim König, er hat mich schon lange nicht mehr gesehen. Meine Zeit ist vielleicht ein bisschen abgelaufen. Niemand darf zum König, den er nicht ruft. Sonst ist es Majestätsbeleidigung und der Mensch wird hingerichtet, sofort. Und Esther versucht, den Mordechai zu beruhigen und hallo, es geht nicht. Und zweimal redet sie so mit Boten miteinander und der Mordechai bleibt fest und sagt, denk nicht, glaub nicht, dass du dein Leben kannst retten, weil du im Palast vom König bist. Du, als Einzige von den Juden, glaub das nicht. Weil, wenn du zu dieser Zeit jetzt schweigst, so wird der Rettung von einem anderen Ort kommen. Aber du wirst umkommen. Und ich mit dir. Weil er gehört auch zum Haus vom Vater. Also der Mordechai, ihm ist die geistliche Ebene sehr bewusst. Weil er kennt die Verheißung, dass da wird ein Messias kommen und dass das Volk von den Juden ein auserwähltes Volk ist und dass der Herr das nicht wird aufgeben. Darum ist er so überzeugt, dass die Errettung von einem anderen Ort dann halt einfach wird kommen. Aber er glaubt auch, wer weiß, ob du nicht gerade darum zu dieser Zeit jetzt Königin bist worden. Das ist die Frage. Glauben wir, dass der Herr so eine ordnende Hand hat in unserem Leben? Glauben wir an die geistliche Ebene hinter dem, was wir erleben? Glauben wir daran, dass nichts in unserem Leben einfach so passiert? Esther sagt dem Mordechai, okay, ich will 3 Tage fasten. Und ich bitte dich, dass du auch 3 Tage fastest mit allen, die du kannst mobilisieren. Wisst ihr, die Juden, die haben sich im ganzen Land sich in Sack und Asche geworfen und haben geheult und haben gewartet auf den Untergang. Das war eine ausweglose Situation. Die waren verstreut in dem ganzen Riesenreich, die haben sich nicht irgendwie sammeln und sich wehren. Die waren so eine kleine Minderheit. Und Esther, das beeindruckt mich so. Wir sehen, dass sie an diese Ebene glaubt, an die geistliche Ebene. Sie wird weder hyperaktiv, dass sie anfängt, oh, irgendwie ein Komplott schmiedet oder weiss nicht was, oder irgend weiss nicht was da aktivieren. Noch wird sie passiv. Oh, ich kann auch nichts machen und auch sich in Sack und Asche kleiden und auch heulen und im Selbstmitleid versinken und auf den Untergang warten. Wir Menschen sind gut in dem, in beiden Sachen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können noch irgendetwas machen, dann werden wir oft so aktiv, so. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können nichts mehr machen und sind hilflos und machtlos, dann werden wir sehr passiv und versinken im Selbstmitleid. Und alle anderen sind böse. Und deshalb geht der Mittelweg. Sie geht ins Gebet. Sie fastet. Fasten hat man kennt zu dieser Zeit bei den Juden. Sie haben 4 Tage im Jahr, wo sie fasten mussten, im Gedenken an verschiedene Ereignisse in ihrer Geschichte. Und an dem wissen wir auch, dass sie ihre Geschichte gepflegt haben. Die Juden haben ihre Geschichte gepflegt, damals im Exil. Sie haben sich die Geschichte weiterverzählt, die wir im Alten Testament haben. Sie haben das Wort gekannt. Sie haben die Verheißungen gekannt. Sie haben die Zusagen Gottes gekannt. Und sie haben sich daran erinnert, zum Beispiel, indem sie 4 Tage im Jahr verteilt gefastet haben. Und Esther kommt auf das zurück, auf das Wenige, was sie hat. Und sie fastet und sie betet und nach 3 Tagen hat sie einen Plan. Und es ist ein super schlauer Plan. Ehrlich, wenn ich das gelesen habe, denke ich, meine Güte. Sie lässt den König, also zuerst muss sie mal ihre Todesangst überwinden und zum König gehen, ohne dass sie gerufen wird. Das ist das Schwierigste an allem. Also sie braucht das unglaubliche Vertrauen, dass der Herr auch da wird lenken und führen und leiten und den König irgendwie bewegen, dass sie mit ihm reden darf. Und es gibt einen direkten Gang von den Gemächern vom Harem zum, also in den Innenhof. Und vis-à-vis vom Ausgang von dem Tunnel steht genau der Thron vom König. Und an dem Tag ist der König relativ gelangweilt auf dem Thron gehockt. Und Esther macht sich schön, legt schöne Kleider an, geht durch den Gang, und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie es jetzt war, zu Mut war, als sie durch den Gang gelaufen ist. Also mir wird es gerade ein bisschen mulmig. Und sie kommt raus aus dem Gang, und der König sitzt ausgerechnet an dem Tag auf seinem Thron. Und jetzt kommt der Moment, streckt er sein goldiges Zepter aus und zeigt auf sie, und dann darf sie kommen, dann ist alles gut. Oder ignoriert er sie, und dann wird sie hingerichtet. Und er freut sich, er streckt sein Zepter auf, sie kann kommen. Und dann lässt sie den König und den Haman ein, zu sich, ihre Gemächer, zu einem Festmahl. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ah, super Idee, gut, oder? So mit Kerzen, gute Ambiente, so, oder? Die Situation so ein bisschen steuern und so. Und das macht sie. Und dann habe ich da gewartet beim Lesen, dass sie jetzt zeigt, um was es geht. Macht sie aber nicht. Sie lässt den König am Haken zappeln. Sie sagt ihm, ja, weisst, mein Wunsch, also er fragt sie, was ist dein Wunsch? Und dann sagt sie zuerst mal, komm zu Besuch zu mir mit dem Haman. Und das zweite Mal sagt sie wieder, komm doch mal nochmal auf Besuch zu mir mit dem Haman. Nochmal. Sie zögert das noch raus. Ich weiss nicht, hat sie einfach Schiss, zu sagen, um was es geht? Das wäre auch eine Variante. Oder ist es wirklich ein Plan? Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall. Der König zappelt am Haken. Er hat keine Ahnung, was sie will von ihm. Und er ist richtig aufgeregt. Er kann nämlich nicht schlafen. Er kann nicht schlafen. Und weil er nicht schlafen kann, lässt er sich aus der Geschichte vom Persischen Reich vorlesen. Und dann, ausgerechnet in dieser Nacht, kommen sie zu einer Stelle, wo der Mordechai erwähnt wird. Das habe ich euch bis jetzt noch nicht erzählt. Der Mordechai hat nämlich ein paar Jahre früher am Königsleben gerettet. Er hat einen Mordkomplott vereitelt. Der Mordechai, das ist rausgekommen, der Mordechai, ja, ist ein bisschen höher gestiegen in der Rangordnung. Nicht viel. Er hat einfach sich einen Namen gemacht durch das. Und wo der König das hört, wo das ihm vorgelesen wird, dass der Mordechai ins Leben gerettet hat, sagt er plötzlich, ha! Habe ich den eigentlich schon angemessen belohnt? Und dann schaut sie da in der Chronik und sagt, nein, steht nichts. Okay, das muss ich mir merken, das muss ich morgen in Angriff nehmen. Der hat mein Leben gerettet, den muss ich morgen belohnen. Und am Morgen, bevor sie zu der Königin Esther gehen, fragt der König, der Haman, Haman, ich will einen Mann belohnen. Was würdest du vorschlagen, wie soll ich einen Mann belohnen, der eine gute Tat mir gemacht hat? Und der Haman, in seiner unglaublichen Selbstüberschätzung, hat das Gefühl, es geht um ihn. Der König wird sicher mich belohnen. Und hat darum einen super Plan. Er studiert und sagt, also, ich würde ihm erstens mal deine Kleider anlegen und das Ross geben, das du geritten hast und bla, bla, bla und bla, bla, bla und bla, bla, bla. Und dann macht sich ein riesen Trara quasi um sich. Und erst am Schluss erfahrt er, dass es um seinen Tod findet, der Mordechai geht. Und der König checkt es nicht, oder? Sehr mit sich beschäftigt, der sagt einfach, Haman, super Plan, mach doch das gerade mit dem Mordechai. Und dann gehen wir nachher zu der Esther essen. Und dann muss der Haman das Ross führen über den Marktplatz, wo der Mordechai aus dem Putz drauf hockt und muss ausrufen, dass er jetzt belohnt wird vom König. Es ist eine riese, riese, riese Demütigung für den Haman. Er hat nämlich einen Galgen aufstellen lassen in dieser Nacht. Weil er gefunden hat, so, jetzt fangen wir einfach gerade mal an mit dem Mordechai, dann ist das Schlimmste schon erledigt von diesen Juden. Der verneigt sich nicht vor mir, ab, weg, zack. Und hat echt das wollen mit dem König bereden. Es ist ein bisschen anders gekommen. Nachher gehen sie zu der Königin Esther. Und dann, an dem zweiten Essen, sagt dann Esther, um was es geht. Und als erstes fängt sie an, dass sie bekennt, dass sie Jüdin ist. Das hat der König gar nicht gewusst. Dass sie die Cousine ist von Mordechai. Das hat der König gar nicht gewusst. Aber seht ihr, wie der Herr das alles führt? Das hat Esther alles gar nicht beeinflussen können. Dass der König die Nacht nicht schlafen kann. Dass ihm das vorgelesen wird. Dass der Mordechai ein paar Jahre früher um Königs Leben rettet. Wie das jetzt plötzlich so wie ein Puzzle jeden Stein an seinen Ort fällt. Das ist die unsichtbare Welt, die da wirkt. Das ist der Herr, der mit seiner Hand da lenkend eingreift. Am Schluss kommt es so, dass der Haman hängt an dem Galgen, noch am gleichen Tag. Und der König, der macht ein Dekret. Er hebt das auf, quasi, dass man die Juden hinrichten soll. Er geht aber noch viel weiter. Und er sagt, dass die Juden an diesem Tag dürfen ihre Feinde hinrichten. Und es werden an diesem Tag, also es ist dann noch ein zweiter Tag, noch in der Stadt ist noch ein zweiter Tag dann, es werden 75.000 Leute dann hingerichtet von den Juden. Der Mordechai wird dann anstelle vom Haman obersten Beamten. Und was die Juden aber nicht machen, sie machen keine Plünderungen. So unterscheidet sie sich von den anderen. Also statt, dass jetzt Volk ausgerottet wird, werden die Feinde vom Volk ausgerottet. Es wird also nicht wahllos irgendjemand, sondern wirklich die, die Judenhasser sind, Antisemiten, werden an diesem Tag ausgerottet. Und so entsteht das Purimfest, wo die Juden bis heute, so Februar, März, feiern, am 14., 15., Adar heisst der Monat bei den Juden, eben so Februar, März. Es wird also seitdem immer jedes Jahr gefeiert bis heute. Es ist sehr ein freudiges Fest. Wir finden das nicht so cool, dass so viele Leute haben müssen sterben. Aber es zeigt einfach, dass Gott nicht mit sich spassen lässt. Gott ist ein gerechter Gott in einer Art und Weise, wie es mit unserer menschlichen Gerechtigkeit nicht so viel zu tun hat. Und er ist ein gnädiger Gott. Aber er hat auch Gericht. Er macht auch Gericht. Seine Gnade begrenzt er selber im Gericht. Und wer sich mit seinem Volk anlegt, der wird im Gericht umkommen. Das lässt man an mehreren Stellen. Und das ist das, was der Mordechai und Esther und mit ihnen alle Juden in diesem Land erleben. Dass der Herr sich zu seinen Verheißungen stellt. Aber es hat eine Frau gebraucht und einen Mann gebraucht, die das macht, was der Herr ihnen sagt. Und das ist das, was wir für uns nehmen aus dieser Geschichte. Wir haben Gottes Gnade angenommen, wo wir Jesus Christus als Erlöser in unser Leben eingeladen haben und Buße haben und ihn zum König gemacht haben in unserem Leben. Da haben wir seine Gnade angenommen. Und jetzt geht es darum, an ihr festzuhalten. Und ich finde das so ein super Bild. Wirklich einfach heben. Heben. Ich glaube, wir dürfen das sehr wörtlich nehmen. Uns heben an der Gnade. Und die gar nicht loslassen. Auch wenn wir nicht mehr weiter wissen. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir sagen überfordert. Überfordert vielleicht durch Krankheit. Durch Trauer. Durch Sucht. Durch schlechte Gewohnheiten, wo wir wissen, wir sollen sie aufhören. Vielleicht gibt es Disziplinlosigkeit. in unserem Leben, wo wir wissen, es ist nicht gut, es tut mir nicht gut, es ist nicht richtig, es ist Sünde. Und dann geht es darum, festzuhalten, wirklich uns zu heben, wie an einem Geländer. Damit wir das andere loslassen können. Weil oft sind diese Sachen auch Ängste, Geländer in unserem Leben. Wo wir das Gefühl haben, es gebe uns Halt. Aber Halt gibt uns nicht das, was uns lähmt oder was uns so hyperaktiv machen lässt. Sondern Halt gibt uns Gottes Gnade. Und wir haben noch viel mehr bekommen vom Herrn. Wir haben seine Treue. Wir haben seine Vergebung. Wir haben die Verheißung von der Kraft, die in uns wirkt. Vom Heiligen Geist. Wir haben die Verheißung von dieser unsichtbaren Welt. Wo wir einen Zugang haben, den die Welt nicht hat. Und an dem sollen wir festhalten und die anderen Sachen loslassen. Aber man kann nicht loslassen, wenn man sich niemand anders heben kann. Und das hat Esther verstanden. Sie hat losgelassen, sie hat ihre Angst losgelassen. Wisst ihr, für so einen Schritt braucht es Gottvertrauen und es braucht Selbstvertrauen und es braucht Mut. Wieso Selbstvertrauen? Ich muss wissen, dass ich geliebt bin und wertvoll bin. Dass Gott sich meiner annimmt, dass er mich für wichtig genug hält, dass er sich um mich kümmert. Diese Art von Selbstvertrauen braucht es. Der Herr ist da und ich bin ihm wichtig genug, dass er in meinem Leben wirkt. Ich. Diese Art von Selbstvertrauen braucht es zum Gottvertrauen an und das gibt Mut. Das gibt Mut, Sachen anzupacken im Leben. Nicht alles aufs Mal. Esther ist Schritt für Schritt vorgegangen. Ein Schritt nach dem anderen. Aber es geht um das Festhalten an dem, was wir haben. Wir haben es heute ein bisschen mit den Kigo-Versen. Wir lernen also oft im Kigo einen Vers. Und vor ein paar Wochen haben wir den gehabt. Jetzt sind die Kinder nicht mehr da. Wir hätten sicher Freude. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat. Ich habe so Freude gehabt, diesen Vers mit den Kindern zu lernen, weil es ist einer der Schlüsselversen in der Bibel. Es ist einer der Schlüsselversen. Und wir sind manchmal so schnell bereit, die geistliche Ebene in unserem Leben vorzurühren oder einfach zu ignorieren und uns an menschliche Sachen zu heben. Und es geht aber um etwas anderes. Es geht darum, uns an den geistlichen unserem geistlichen Leben zu haben und das andere loszulassen. Weil das hat eine grosse Belohnung. Schon in diesem Leben. Wir haben es gesehen, Gott lässt sich nicht lumpen. Meint Esther, ihre Stellung war absolut gefestigt. Und der Mordechai, die waren reich. Die haben Einfluss und Macht bekommen. Die haben es gar nicht wollen. Aber der Herr hat sie belohnt. Schon in dem Moment auf der Erde. Und die Belohnung, die im Himmel kommt, kommt noch dazu. Das ist quasi Sahnehäubchen. Der Schlagrahm auf dem Kopf. Aber es gibt schon da unten eine Belohnung. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir lernen, festzuhalten und die Schritte nicht aufs Bändchen warten, wo uns auf den Berg fährt. Sondern halt ein Fuß vor der anderen zu setzen, wie wir es gelernt haben als Kind beim Spazieren. Einfach zu laufen und die Schritte gehen und uns heben an dem Geländer, wo der Herr uns ist. Und an dem, was wir schon erlebt haben mit ihm und an dem, was er uns zugesagt hat. Und für das brauchen wir eine Gemeinschaft, für das brauchen wir eine Kleingruppe, dass Menschen für uns beten, uns ermutigen und mit uns den Weg gehen. Und das gibt uns Kraft. Amen.
Soll für das berührende Lied, das auch Mut macht, eben nicht aufzugeben. Und ich lese nochmal den Vers aus Hebräer 10, Vers 35, den wir vorher auch gesehen haben. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Dass wir unsere Zuversicht, unsere Hoffnung immer wieder auf ihn können setzen und dass er uns eben die Kraft gibt. Wie wir es in der Geschichte von der Esther gelesen haben. Ich meine, sie hat sich an einer Todesgefahr ausgesetzt. Aber sie hat gewusst, ich kann mich auf Gott verlassen. Ich weiss nicht, was für Gefahren dass du in deinem Leben hast, was für Hindernisse, was für Berge zu erklimmen, dass du gerade vielleicht heute noch hast oder morgen. Was dir Angst und Mühe macht. Und da haben wir die Verheißung, dass wir unsere Zuversicht wirklich sollen einfach ganz auf Gott setzen. Und wir sehen von diesen Beispielen, oder, ja, von Menschen auch heute, die wir kennen, wie sich das lohnt. Gott lässt uns nicht im Stich, er schaut auf uns. Und mit dem Gott dürfen wir rechnen, jeden Tag. Und von dem Gott dürfen wir uns auch immer wieder neu segnen lassen. Und ich bitte euch, die mögen, aufzustehen, auch für Schlussgebet und das Segen. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der lebt. Dass du ein Gott bist, der nicht nur in dieser Ebene, wo wir es kennen, da ist, sondern dass du auch die Fäden ziehst in einer unsichtbaren Welt, dass du Sachen geschehen lässt, wo später auch zu etwas dienen. Dass du den Überblick hast über alles, auch dort, wo wir nicht durchsehen. Dort, wo wir nur gerade die Situation sehen, dort siehst du das Ganze. Und danke, dürfen wir zu dir gehören. Dürfen wir immer wieder auf dich schauen und uns das Vertrauen auf dich setzen. Danke, dass es du bist, der für uns sorgt. Dass du der bist, der um morgen weiss, um übermorgen, um die Sachen, die uns beschäftigen. Danke, dass du der bist, wo kein Werk zu gross ist, kein Problem zu krass. Dass du der bist, wo in allem ihnen wirkt. Nicht nur heute, sondern über die ganze Geschichte hinweg. Und so befehlen wir uns jetzt einfach ganz fest auch deiner Gnade, deinem Segen an. Ich bitte dich, dass du jedes, der da innen ist, ganz berührst und segnest. Mit all dem ausrüstest, wo wir brauchen. Dass du uns Frieden gibst, Ruhe und Kraft. Dass du um uns herum bist, dass wir einfach deine Gegenwart wahrnehmen dürfen. Nicht nur jetzt da, sondern auch in unserem Alltag. Dass wir fest mit dir rechnen. Und dass wir so wie Esther auch erleben, wie du wirklich führst und leitest. Danke vielmals. Amen. Dürfen wieder Platz nehmen. Und wir hören zum Schluss noch einen Ausklang von der Musik. Und nachher ist auch Zeit und Möglichkeit für einen Kaffee, dann im Saal, oder für noch austauschen, wo wir gerade auch einander vielleicht ermutigen können.